Haferflocken, Beeren, Proteinpulver und etwas Schokomüsli. On top, das habe ich gerade gegessen und das war auch mein Frühstück. Und für mein Training würde ich sagen, gleich echt in Ordnung. Ich habe da drinnen Carbs, ich habe Beeren, die antioxidativ sind und natürlich auch ein bisschen was Süßes für mich. Und die Frage ist, würde mein heutiger Gast dies bestätigen oder sagen, dass ich ein schlechtes Lebensmittel gegessen habe? Hallo und herzlich willkommen zu Banges Bizeps Besprechungen, dem Podcast rund um die Menschen der funktionalen Fitness. Mein Name ist Judith Bange und ich bin der Host des Podcasts. In jeder Folge erwarten euch unterschiedliche Gäste mit verschiedenen Themen, die kleine Einblicke in die Welt des Sports, aber auch darüber hinaus geben. Heute habe ich die Sport- und Ernährungswissenschaftlerin Miri Krug zu Gast. Und wir gehen einmal alles durch. Also ganz grob. Wir sprechen von Learnings auf Instagram zum Thema Essen, Carbs im Sport, Supplements, High Rocks versus CrossFit. Ja, und ich glaube noch einiges mehr. Also kann man wirklich grob sagen, einmal alles. Und wie immer an dieser Stelle, danke erstmal für euren Support, in welcher Form auch immer. Über ein Follow, ein Like, eine Bewertung oder natürlich ein Kommentar. Ich freue mich über jeden und jede neue Hörerin da draußen, natürlich aber auch über die, die mir seit Anfang an folgen und mit dabei sind. Und wir wachsen stetig weiter und bringen damit Sport und die Menschen in dieser Szene nach draußen. Ich freue mich sehr darüber. Und wenn euch meine Arbeit gefällt, dann teilt doch sehr, sehr gerne diese Folge bei Freunden oder Familie oder auch einfach auf Instagram, die das vielleicht noch nicht gehört haben oder auch den Podcast noch nicht kennen. So. Und jetzt geht's aber los mit der Folge rund um Kalorien, Lebensmittel und natürlich Sport. Ganz viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Banges Bizeps Besprechung. Ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet. Und ich glaube, meinen heutigen Gast, den kennen die meisten von euch. Da gehe ich sehr, sehr fest davon aus. Sie ist Sportwissenschaftlerin, Gründerin von Nubalmi. Seit neuestem kann man ja sagen auch Mutter und hat das für sich voll in die Themen aufgenommen. Und ihr habt es wahrscheinlich schon vorgesehen, aber mein heutiger Gast, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und dass sie hier ist. Miri Krug, schön, dass du da bist.
Danke, 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 dass ich da sein darf. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben, aber auch aufgrund von meinem ganzen Zeitmanagement. Danke auf jeden Fall, dass du mir die Chance gegeben hast, dass wir einen Termin finden konnten.
Ich freue mich auch, dass es klappt. Vielleicht ganz zum Anfang einmal für Menschen, die dich vielleicht noch gar nicht kennen. Wer bist du, kurz zusammengefasst?
Ich bin Miri, bin seit 2 Monaten, heute ist der 6. Februar, seit 2 Monaten genau Mama. Am 6.12. bin ich Mama geworden. Das Erste, was man immer sagt, wenn man neue Mama geworden ist, ne, egal wer man ist, nicht wie alt, nicht welche Ausbildung ich gemacht habe, ich bin Mama. Bin Ernährungstrainingswissenschaftlerin, mache gerade noch meinen Master in Trainingswissenschaft und Sporternährung fertig und arbeite seit ganz, ganz vielen Jahren mit Sportlerinnen, Hobby von Leistungsprofisportler im Bereich Ernährung. Habe selbst jahrelang CrossFit gemacht, werde jetzt wahrscheinlich mehr in den High Rocks gehen, einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Und neben der Expertise zum Thema Ernährung habe ich mich jetzt mit dem Standbein Training und Ernährung in der Schwangerschaft und nach der Geburt ein bisschen spezialisiert, weil ich in meiner Schwangerschaft ganz viel trainiert habe, habe sehr viel Rückmeldung bekommen und habe das Gefühl, da kann man einiges machen und habe anscheinend viele Frauen, oder ich habe vielen Frauen geholfen, dass sie weniger Angst haben, in der Schwangerschaft zu trainieren, und deswegen würde ich das einfach gerne weiter nutzen, um auf meiner Plattform da mehr zu machen. Alles gerne, Kurzfassung.
Ein Thema Training in der Schwangerschaft oder auch danach, falls euch das da draußen interessieren sollte, da gehen wir heute nämlich nicht so drauf ein, könnt ihr natürlich bei Miri nachschauen oder auch einfach bei der Folge bei mir mit Gina mal nachhören. Die hat nämlich da auch ganz, ganz viel zu erzählt, ja, und auf was man so achten kann. Also falls euch das tiefer interessiert, denn heute soll es ein bisschen mehr um die Ernährung generell gehen. Aber da nochmal eine Nachfrage, weil du es eben meintest, du berätst und coachst, sag ich mal, allerlei von SportlerInnen, nicht nur CrossFit-Athletinnen, richtig?
Genau, jeder. Also zum Beispiel haben wir jetzt am Wochenende 2 oder 3 Sportler und Sportlerinnen bei den Olympischen Winterspielen, einmal Eisschnelllauf und einmal Rennrodeln. Diana und Lena im Zweiersitz und Gabriel im 5000 Meter im Eisschnelllauf. Aber jetzt auch nicht nur Leistungssportler, ne? Es ist immer super oft, dass mir Leute schreiben, so Miri, coacht doch normale Leute. Ja, ich bin immer sehr plakativ oder sehr offen, wenn es danach geht. Wir machen halt viel Werbung mit Leistungssportlern, weil die halt gut ziehen als Marketing. Der Großteil von meinen Kunden sind aber normale Menschen, die einen Job haben. Und Die haben meist dann auch mehr Geld, um uns zu bezahlen, um es ganz offen zu sagen. Ich glaube, viele, die in der Branche sind, verstehen das. Und Leistungssport, das sind sozusagen, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht 10 bis 15 oder 20% von unseren Kunden. Und der Rest sind Hobbysportler, ambitionierte Hobbysportler aus dem CrossFit, aus dem High Rocks. High Rocks, bin ich halt jetzt auch ehrlich, hat natürlich jetzt auch eine größere Community. Es sind halt mehr Leute, die wir abholen können. Und da ist Nutrition Coaching noch nicht so gang und gäbe. Das kommt jetzt erst alles. Da wollen wir uns ein bisschen auch reinarbeiten. Und ansonsten die klassische Mom, die dreimal die Woche ins Fitnessstudio geht und abnehmen möchte, gehört auch da bei mir dazu, weil das sind mehr Menschen als die professionell oder sehr ambitioniert CrossFit machen, ne? Aber meine Wurzeln sind im CrossFit und im High Rocks und alles andere ist dann, was sich eben so ergibt. Gewichtheben. Ich habe ja auch Max Lang gecoacht, Gewichtheben bezüglich Weight Cut und Gewichtsmanagement, also alles, was Ernährung und Sport hat. Ich coache niemanden oder wir coachen niemanden, der keinen Sport macht, weil wir einfach das voraussetzen. Aber wie oft man trainiert, ist uns vollkommen egal.
Das heißt auch wirklich dieses klassische ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Pumpen, Gerätetraining, Krafttraining reicht aus.
Genau.
Bevor wir mal in die Ernährung tiefer einsteigen, wird mich nochmal interessieren, weil ich habe dich ja auch direkt schon so kennengelernt, Miri, die macht Nutrition, Ernährungsberaterin, so das war direkt so zusammenpassendes Bild, aber kannst du dich vielleicht erinnern, ein paar Jährchen zurück, als du dich so entschieden hast, okay, du gehst in diese Ernährungsschiene. Warum du dich damals dafür entschieden hast, also was dich so an diesem Thema überhaupt fasziniert?
Wie gesagt, ich bin immer ein offener Mensch und viele wissen das gar nicht. Ich habe eigentlich zuallererst Sportmanagement im Bachelor studiert und wollte immer ins Eventmarketing oder Sportmarketing rein. Ich war dann auch bei Adidas, habe für Adidas gearbeitet, war in Herzogenaurach, war dann zwischendurch auch bei Zalando, habe auch für BoxRocks gearbeitet. Vielleicht kennen das einige CrossFitter im Sales Management. Und das war 2017 oder 2018, wo ich ein bisschen kompetitiver am CrossFit war. Und man muss das jetzt eben leider sagen, und ich merke es auch eben jetzt, um es dir ganz ehrlich zu sagen. Die meisten Menschen können nicht unterscheiden zwischen Expertise und guter Sportler oder guter Sportler und schlechter Expertise.
Ja.
Weil die natürlich erst nur nach außen sehen, also bloß weil ein Athlet gut ist, heißt noch lange nicht, dass dieser Athlet oder diese Athletin ein guter Coach sind oder einen guten Hintergrund haben. Und ich habe halt damals mit einer Ernährungscoachin, die hat mir einfach nur meine Makros gegeben. Wusste gar nicht, was passiert 2016. Und habe dann sehr, sehr viel abgenommen und war halt ripped as fuck. Und dann habe ich sehr viele Anfragen bekommen, so, Emiri, möchtest du auch schon wie du? Was hast du gemacht? Und habe ich mich dann dafür entschieden, nochmal so eine einjährige Außenweiterbildung zu machen, so ein Evidence-Based Nutrition Specialist in Wien. Und danach habe ich dann halt angefangen, Kunden aufzunehmen. Und dann ist das Ganze halt so ein bisschen nicht explodiert oder. Witzigerweise, du hast mit Maren ja den letzten Podcast gemacht, ne? Maren war eine meiner ersten Kundinnen. Wirklich, Maren war einer meiner ersten Kundinnen und sie war auch eine der ersten, die mich irgendwie auf Instagram, auf Essen etc. markiert hat. Und dadurch ist es so ein bisschen nach oben gegangen und ich wusste einfach gar nicht, was passiert. Dann habe ich meinen Job gekündigt und ja, habe mich dann sozusagen Vollzeit selbstständig gemacht mit ein paar Struggles, die vielleicht viele Selbstständige kennen. Und ich liebe halt Ernährung. Ich tauche in ganz vielen Studien ein. Ich liebe es, neue Studien zu lesen. Mir geht es halt nicht darum, nur zu sagen, okay, nimm ab, nimm zu, sondern ich will das Ganze auch dahinter verstehen. Und ich habe mich bis heute, vielleicht auch nochmal ein Gedanke, der die letzten paar Monate aufkam. Ich habe mich die letzten Monate halt gefragt, okay, sollte ich vielleicht mehr Content machen, der die meisten erreicht und der nicht so wissenschaftlich ist, was ich jetzt gerade eben so ein bisschen mache, um halt mehr Follower etc. noch mehr Reach zu bekommen, um es ganz ehrlich zu sagen. Ich merke aber, wie mir was fehlt. Und ich denke aber im Endeffekt auch, dass ich so begonnen habe und auch mehr in die wissenschaftliche Richtung gepostet habe, hat mir wahrscheinlich dann auch dabei geholfen, den Job zu bekommen, dass ich Dozentin an der Uni bin für Ernährungswissenschaften, für den Bachelor. Muss man sich auch mal reinziehen. Ich glaube nicht, dass ich das gemacht hätte, wenn ich die ganze Zeit nur, hey, hier sind drei Lebensmittel zum Abnehmen. Weißt du? Deswegen ich glaube, im Endeffekt war es schon alles so gut, so wie es ist, aber ich hinterfrage gerade eben sehr viele Dinge, die ich mache oder machen möchte, um es ganz ehrlich zu sagen, auch wegen der ganzen Selbstständigkeit und jetzt Neumam ist. Aber ich wollte eigentlich immer was anderes machen. Ich wollte immer im Sport bleiben und dann am Ende ist es jetzt hauptsächlich Ernährung geworden, weil am Anfang die Zahlen mit den Einnahmen gepasst haben und ich gemerkt habe, ich muss da mehr draus machen und wie sehr es mir Spaß macht, Ernährung.
Das ist ja auch irgendwie mit das Wichtigste, ne? Dass man sagt, hey, ich habe voll Spaß an dem, was ich tue, egal was es ist. Du hast aber gerade was gesagt, wo ich dachte, okay, das passt doch irgendwie ganz gut, dieses, du wolltest jetzt nicht diese drei Tipps zum oder drei Lebensmittel, wie man am besten abnehmen kann,
was sie am besten essen sollte. Oder es gibt ja auch ganz viele diese Posts von, diese Lebensmittel machen dick, bloß nicht essen. So ungefähr. Ja. Und irgendwie könnte man ja denken, okay, Ernährung, das ist so ein, ich sag mal, ausgelutschtes Thema, weil vor allen Dingen im Sportbereich reden alle darüber, es ist wichtig, es ist interessant. Es gibt 1000 Influencer, die dazu irgendwas machen und sagen. Man kann 1000 Bücher dazu auch lesen und sich informieren. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, obwohl es so viel gibt oder vielleicht gerade deswegen, ist Ernährung einfach ein Thema, wo sehr viele sich sehr unsicher sind, was sie tun sollen oder was sie nicht tun sollen. Wie nimmst du das generell erstmal so wahr, da, weil es eben so viele Informationen gibt? Also selbst ich, und ich habe mal so einen ganz einfachen Kurs dazu gemacht, erwischt mich manchmal, dass ich so denke, ich bin mir eigentlich gar nicht so sicher, wie ich das richtig oder besser machen kann.
Also das Problem in der ganzen Geschichte ist, dass wir Zugriff auf ganz, ganz viele Informationen haben. Und letztens gab es auch über die, ich glaube ARD war das, die haben gemeint, dass man Influencer nicht mehr über Nahrungsergänzungsmittel posten lassen sollte. Die Frage ist aber, wie grenzt du das ein? Wahrscheinlich haben einige von euch schon mal von der Rohmilchgang gehört, die ja kompletten Bullshit machen. Und Fabian, der Head davon ist, der wirklich nur Falschinformationen verteilt hat, einen Master in Ernährungswissenschaften. Was bedeutet, das relativiert sich wieder diese ganze Aussage, okay, Influencer dürfen das gar nicht machen, weil du hast auch Leute, die, ich habe meinen Master noch nicht abgeschlossen. Muss man auch dazu, ich habe meinen Master noch nicht abgeschlossen. Jetzt, ich habe halt durch die Geburt noch ein Urlaubssemester genommen, ich habe jetzt noch 2 Semester noch die Masterarbeit, wo ich auch eine Studie schreiben möchte. Es gibt keine Garantie, dass nur weil jemand, also Ärzte ja schon lange nicht, bloß weil jemand eine Aus- oder Weiterbildung hat, dass diese Person viel dazu weiß. Man muss halt, wie soll ich es am besten sagen? Man muss ein paar Sachen verstehen, wenn es um Ernährungsinformationen gibt. Absolute Aussagen, also wenn man zum Beispiel sagt, okay, Low Carb ist scheiße, ist nicht die richtige Aussage. Man könnte sagen, okay, Low Carb Diäten können Sportler daran hindern, unter bestimmten Voraussetzungen. Und die Voraussetzungen, die muss man sich selber erarbeiten, weil die bekommst du auch manchmal im Studium nicht komplett gesagt. Deswegen, ich gucke mir neue Studien an, um zu gucken, okay, ich kann nicht mein Wissen erweitern oder auch nicht. Und das machen halt die meisten dann nicht. Und das Problem ist, dadurch, dass wir Zugriff auf 10.000 Informationen haben, kann man gar nicht mehr so richtig herausfinden, was ist eigentlich das Richtige. Plus dieses ganze Vertrauensding auf Instagram. Natürlich, wenn du jemanden hast, dem du vertraust, ohne zu wissen, was er oder sie für ein Hintergrundwissen hat, dann glaubt man natürlich auch eher diese Information.
Ja.
Und das ist ein bisschen das Problem. Aber ich würde am liebsten sagen, okay, eigentlich jeder, der eine Ausbildung hat, beziehungsweise zum Diätassistenten oder einen ernährungswissenschaftlichen Background, nicht im Sport. Sporternährung ist nochmal was anderes. Sollte eigentlich wissen, worum es geht. Und was auch wichtig ist, man darf pauschal keine Lebensmittel verteufeln. Wenn irgendjemand auf Instagram sagt, okay, du, keine Ahnung, Haferflocken sind doof.
Mhm.
Sollten sofort alle Alarmglocken angehen, weil das wissen wir gar nicht. Wir können gar nicht pauschal sagen, Haferflocken tun irgendwas Böses. Koffein tut irgendwas Böses. Zum Beispiel dürfte ich auch nicht sagen, okay, rotes Fleisch ist per se schlecht. Du kannst einen gewissen Anteil pro Woche essen. Wahrscheinlich ist jetzt Bacon, sich jeden Tag reinzuknallen, wissen wir es nicht, das Allerbeste, weil es kann dann dazu führen. Aber es gibt ja keine Studie, die sich 1 Million Menschen angeschaut hat und geguckt hat, okay, wenn man jeden Tag Bacon isst, dann stirbst du mit dem Alter 45. Das gibt's gar nicht. Die Studie gibt es nicht. Deswegen, man kann immer nur kann. Also alle Leute, die sagen, okay, es könnte so sein, anstatt absolute Aussagen zu treffen, denen kann man sehr wahrscheinlich trauen. Und wenn jemand absolute Aussagen zu Lebensmitteln trifft oder zu Diätvarianten, dann auf jeden Fall hellhörig werden, dass sie sehr wahrscheinlich eine eingenommene Meinung haben und dir irgendwas verkaufen wollen. Ich will aber auch irgendwas verkaufen. Wer das Thema ESN? Ich habe gestern einen Post zu Kreatin gemacht, der komplett nur wissenschaftlich ausgearbeitet war. Habe ich danach über Kreatin in meiner Story gepostet und einen ESN-Link dazugepackt? Ja. Habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt? Ja. What can I do? Ist halt auch eine Art und Weise, wie ich Geld verdiene. Aber deswegen habe ich versucht, in dem Post selber nicht zu sagen, okay, kauft mit meinem Code den Kreatin, damit die Leute auch für sich selber entscheiden können, wo sie Kreatin kaufen. Ich habe es trotzdem dann in meine Story gepackt. Es ist halt immer so ein bisschen, es ist schwierig. Ich finde es ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich könnte da 10 Stunden drüber sprechen.
Jetzt versuche ich mal ein bisschen zu sortieren, weil es sehr viel gerade war.
Ja.
Also erstmal nehmen wir daraus mit, wenn jemand was pauschalisiert oder eben so eine absolute Aussage trifft, ist vielleicht nicht ganz so smart als jemand, der eher an kann. Also wenn ihr Leute da draußen habt, denen ihr folgt, die nicht Miri sind und die in Kann-Form spricht, das ist erstmal besser.
Ja.
Und ich habe auch dazu kurz gedacht, das ist ja auch wieder individuell. Also irgendwas klappt bei dir super gut, wo ich vielleicht eher irgendwie drauf reagiere oder nicht so gut ab kann. Also das kommt ja auch noch hinzu.
Genau, dann wie man Lebensmittel verträgt, kommt auch nochmal darauf an, aber das ist auch super unterschiedlich. Aber es heißt nicht per se, dass wenn du zum Beispiel Haferflocken isst und dich danach scheiße fühlst, dass Haferflocken deswegen böse sind.
Mhm.
Darum geht es so ein bisschen. Oder dass du eigentlich Haferflocken nicht verträgst. Es wird dann wahrscheinlich irgendwas sein, was damit reinspielt. Also vielleicht nochmal ein Beispiel. Wie gesagt, ich meine mein Master in Trainingswissenschaften und Sporternährung. Ich habe aber auch mal 2 Jahre, habe es dann abgebrochen, weil ich am Knie operiert worden bin. Das ist eine andere Geschichte. Und ich konnte nicht online studieren, an der Uni Lübeck Ernährungsmedizin studiert. Und ich hatte einen Kurs zum Thema Ernährungsmedizin. Und der Prof hat uns eine Folie vorgestellt, wo er bei mir hängen geblieben ist. Und zwar, die Antwort deines Blutzuckers im Zusammenhang mit dem Lebensmittel hängt nur zu 30-40% anscheinend von den Lebensmitteln und Makronährstoffen selbst ab. Alles andere, Stress, Schlaf, noch 10.000 andere Sachen und Dinge, die wir gar nicht wissen, spielen auch noch in die Antwort deines Körpers in Bezug auf das Lebensmittel, was du dem gerade isst, mit ein. Was bedeutet, wie können wir sagen, dass ein Lebensmittel doof ist? Oder wie können wir sagen, dass 50 Gramm Kohlenhydrate nicht gut sind, wenn wir die Hälfte noch gar nicht wissen?
Ja.
Deswegen ist es halt so, ja.
Es hängt viel so zusammen wahrscheinlich.
Ja. Dinge, die wir gar nicht verpauschalisieren können. Vielleicht, weil du schlecht geschlafen hast, vielleicht, weil du, was wir zum Beispiel auch nicht wissen, ein weiteres Beispiel. Du bist in der letzten Phase deines Zyklus und vielleicht droppt gerade eben dein Hormon auf einen gewissen Wert, den wir gar nicht validieren können, weil wir gar nicht jetzt ein Blut abgenommen haben und vielleicht immer hängt der Wert damit zusammen, dass du in dem Moment, ich sag's nochmal, Haferflocken nicht verträgst. Das haben wir ja nicht nachgemessen, deswegen können wir gar nicht solche Aussagen treffen.
Krass, ja, okay. Ich glaube, das vergisst, behaupte ich jetzt einfach mal, ein Laie, einfach sehr schnell, dass es dann nicht nur das Essen so ist, sondern so viel da ja noch reinspielt.
Ja, genau.
Du hattest auch gerade erwähnt, du machst nur in dem Sinne Sporternährung, ich habe jetzt es versus normale Ernährung genannt. Kannst du da ganz grob mal unterscheiden, was ist da so der Hauptunterschied zwischen jemand, der ein Crossfitter, der sich ernähren muss, versus meine Mutti, die nichts wirklich macht, außer von A nach B laufen oder Fahrradfahren?
Also bei deiner Mom würde ich dann zum Beispiel da anfangen, dass wir sagen, okay, was sind die Grundlagen von Ballaststoffen, 3 Mahlzeiten am Tag, Proteinquellen, was ist wichtig, welche Lebensmittel sind vielleicht nicht so smart, wenn es um das Thema LDL-Cholesterin geht. Reduktion von Zucker kann Sinn machen. Währenddessen ein Sportler diese Dinge auch mit abarbeiten muss, weil ein Sportler muss ja trotzdem auf seine Darmgesundheit achten, bedeutet auf jeden Fall ballaststoffreich essen, aber muss ja auch genügend Kohlenhydrate und Kalorien zuführen, die wahrscheinlich auch in Form von zuckerhaltigen Getränken, von Gummibärchen, von Schokolade oder von Kuchen rein müssen, damit diese Person auf die Kalorien kommt, die er oder sie erreichen muss. Und das muss ich ja deiner Mom dann zum Beispiel gar nicht sagen. Oder deiner Mom würde ich vielleicht sagen, okay, ein Duplo reicht vielleicht am Tag, währenddessen ich zu Tom sagen muss, der 4.000 Kalorien am Tag verbrennt. Es ist wahrscheinlich smart, wenn du gar nicht weißt, was du tun sollst, dann hol die Gummibärchenpackung raus. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Beim Sport ist es ehrlicherweise so, dass wir so eine fine line haben und so eine Balance finden müssen zwischen Ernährung für Gesundheit versus Ernährung für Sport. Und Ernährung für Gesundheit ist eigentlich ziemlich einfach. Wir haben die Faktoren, okay, man sollte nicht im Kalorienüberschuss essen. Gewichtsmanagement sollte so sein, dass wir ein Normalgewicht haben, dass wir keinen erhöhten Körperfettanteil haben, der negative Einfluss auf unsere Gesundheit haben kann. Ballaststoffreich essen, viele Formen von oder Farben von Gemüse und Obst, dass wir verschiedene Mikronährstoffe haben. Und wenn du dich vegan oder vegetarisch ernährst, dann solltest du supplementieren, weil du bekommst dann gewisse Mikronährstoffe nicht rein. Und dann kommt der Sportler, der dann nochmal bezüglich der Kalorien wahrscheinlich ein bisschen Spielraum hat mit Zucker. Und da sind wir wieder beim Thema Ernährung für Gesundheit ist nicht Ernährung für Sport, weil viele Sportler denken, sie müssen Low Carb essen. Und Low Carb im Sport ist halt sehr, sehr dumm. Wenn man abnehmen möchte, empfehle ich persönlich eher eine High Carb Diät mit Low Fat Anteil, damit man eben noch die Performance im Sport verbessern kann. Währenddessen deine Mom wahrscheinlich egal von High Carb oder Low Carb Diäten profitieren kann, ist vollkommen egal. Beides funktioniert, aber für einen Sportler macht eine High-Carb-Low-Fat-Diät ein bisschen mehr Sinn. Proteine ist natürlich auch noch was anderes. Deine Mom braucht nicht so viel Proteine. reichen wahrscheinlich 1,2 bis 1,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, vielleicht 1,6 auch noch gut, wenn das ein Sportler bei 1,6 erst anfängt, bis 2,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Darum geht es so ein bisschen, dass man den Unterschied erkennt. Und auch dieses hochverarbeitete Lebensmittel ist total okay als Sportler zu nehmen, wenn das Ziel Kalorienaufnahme nicht erreicht da ist. Weil das Wichtigste für einen Sportler ist, genug zu essen.
Ja. Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch gerade die Herausforderung für, nicht für alle Sportler, aber für einige Sportler, dass dieses genügend zu essen und dann irgendwie reinzubekommen und nicht viel zu wenig zu essen, oder? Also wenn ich jetzt als Sportlerin viel zu wenig esse, langfristig hat es dann wahrscheinlich auch irgendwie negativen Schaden, oder? Weil ich kann mir vorstellen, selbst wenn ich im Hinterkopf habe, okay, ich will abnehmen, aber wenn das Kaloriendefizit zu groß ist, ist das wahrscheinlich auch nicht mehr so gesund, oder?
Da kommen wir eben zu dem Thema, was auch nochmal Sportler betrifft. Das nennt sich relativer Energiemangel im Sport. Mhm. Und betrifft vor allem Frauen, weil Frauen reagieren ein bisschen sensibler auf ein Kaloriendefizit als Männer. Es geht aber darum, was passiert, wenn wir langfristig zu wenig essen. Wenn wir jetzt einen Tag zu wenig essen, dann fühlst du dich halt am nächsten Tag kacke und dann trainierst du halt nicht so gut. Selbst schuld. Aber wenn man dann mehrere Wochen und Monate, weil man ein gewisses Körperbild, Schönheitsideal hinterher rennt oder denkt, du hast gleich besser, dann kann das natürlich dann langfristig dazu führen, leider, dass man in einen relativen Energiemangel reinläuft. Und bei Frauen ist eines der wichtigsten Signale, dass die Periode entweder ausbleibt, der Zyklus verlängert ist, bedeutet alles über 35 Tage. Wenn ihr jetzt da draußen seid und jeden Monat nach 36 Tagen eure Tage bekommt und es seit Jahren, dann ist alles toppy. Mir geht es darum, dass man von einem Zyklus von 25 bis 26 Tage jetzt auf einmal bei 40 ist. Das ist ein Zeichen, dass irgendwas vielleicht nicht okay ist. Und rein theoretisch auch, wenn der Eisprung zum Beispiel ausbleibt. Das Problem ist aber, das kann man in der Praxis, außer man versucht, schwanger zu werden, gar nicht feststellen als Laie, wenn man es sich selber misst, über Speichel- oder Blutproben und Übermüdungsbrüche. Also eine geringere Knochendichte, die dann zum Übermüdungsbruch führt, ist auch ein klassisches Signal von relativer Energiemangel im Sport und sollte auf jeden Fall nachgesehen werden. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man Sportler ist und abnehmen möchte, das mit jemandem zu machen, der oder die sich auskennt.
Da passt vielleicht die eine Frage, die mir gestellt wurde für dich geradezu. Da war nämlich die Frage, wann im Sport sollte man überhaupt ins Kaloriendefizit gehen und wie viel, das wahrscheinlich jetzt auch wieder abschätzen, kann ich mir vorstellen, Maximum und so wenig wie mögliche Leistungseinbußen überhaupt zu bekommen.
Also wir haben Daten vom zur Höhe des Kaloriendefizits in Bezug auf Krafttraining. Da sollte man 500 Kalorien pro Tag nicht unterschreiten. Das war eine Meta-Analyse, die sich das angeguckt hat. Und mehr als 500 Kalorien sollten auch nicht unterschritten werden, damit die Muskelmasse nicht abgebaut wird. Das ist ja das Wichtigste in der Diät. Wir halten bestmöglich Performance. Wir erhalten bestmöglichst Muskelmasse und reduzieren die Körperfettmasse. Und wann ich es einsetzen würde, so weit wie möglich weg von eurem Saisonhighlight. Weil wenn ihr zum Beispiel jetzt im CrossFit sagt, also ganz ehrlich, als ich liebe es, also ich habe es immer geliebt, schwer zu liften, aber ich bin auch ehrlich, als ich meine Zeit lang nicht absichtlich wenig gegessen hatte, weil ich einfach gestresst war, noch mit meinem Knie, mir ging es nicht so gut, habe ich halt 3-4 Kilo abgenommen und die Bar-Muscle-Ups und das Ganze ist schon geflogen, ne? Und dann habe ich wieder 4-5 Kilo zugenommen und es hat sich dann nicht mehr so gut angefühlt. Was jetzt egal ist, ich bin deswegen kein schlechterer Mensch. Aber da macht es schon Sinn zu sagen, okay, Gymnastik sind meine Schwäche. Dann könnte ich mal sagen, okay, im Juni habe ich mein Saison-Highlight oder der German Throwdown ist, ich weiß gar nicht, wann der dieses Jahr ist, im Juli?
August. November.
Ach, der ist November wieder? Okay, gut, der ist in Berlin dieses Jahr, glaube ich, ne? Okay, dass ich zum Beispiel sage, im November ist der German Throwdown, August, September, Oktober oder August. Ich würde im Oktober spätestens damit anfangen, wieder Erhaltungskalorien zu essen. Ich würde wahrscheinlich Juli, August, September dafür nutzen, um abzunehmen, aber alles in einem moderaten Kaloriendefizit. Und das Wichtigste ist, du schläfst noch okay gut, aber erwarte nicht, dass du neue PRs machst. Es ist halt dieses so, wie möchtest du deine Saison gestalten? Wie ist dein Training aufgebaut? Da sind wir wieder beim Thema, viele haben gar keinen, was auch nicht schlimm ist, keinen guten Trainingsplan, ballern vielleicht einfach nur, dann bin ich einfach nur diejenige, die sagt, okay, wir gucken, dass du gut abnimmst. Das ist halt so viele Sachen, die damit reinspielen, ne?
Ja, und ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, beim CrossFit auch die Schwierigkeit oder Herausforderung, was du gerade meintest, du kannst nicht alles dann gleich gut machen oder gleich erhalten, weil wir eben Lifting haben, weil wir Turnelemente haben, Gymnastics, wir haben Ausdauerelemente. Und eben, wenn du abnimmst, dann wirst du vielleicht im Gymnastik besser, aber dafür leidet vielleicht ein bisschen deine Kraftwerte. Also dadurch, dass wir da so unterschiedlich sind, ist vielleicht auch wieder die Fokusfrage.
Was vielleicht eine Sache noch ist, war noch eine ganz coole Studie, die hat sich halt angeschaut, wie die Höhe des Gewichtsverlusts pro Woche ist und ob Muskelmasse erhalten werden konnte und auch die Performance nicht eingebrochen ist. Und da war halt, je langsamer man abnimmt, können ja ganz, ganz viele sehr gut mit der Geduld, je langsamer man abnimmt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Performance sich leidet und dass sogar noch Muskelmasse im Defizit aufgebaut werden kann. Das wurde an Elite-Sportlern getestet, was ich ganz interessant finde. Jetzt passt auf. 0,7% Körpergewichtsverlust pro Woche. Das ist halt nix. Das ist nix. Nix.
Yes.
Erzähl das mal jemand. Oh, ich habe jetzt keine 2 Kilo pro Woche abgenommen. Schwierig.
Das funktioniert auf Instagram nicht so gut.
Nee, funktioniert auch wirklich nicht gut. Deswegen, ich möchte einfach nur, dass jeder, der zuhört, sich darüber Gedanken macht, wenn ihr abnehmen möchtet, macht's wirklich. Ihr müsst jetzt nicht mit mir oder nur bei mir arbeiten. Es gibt genug gute Leute da draußen. Macht's mit einer Person oder mit einem Coach, wo ihr euch wohlfühlt und wo ihr vertraut. Weil wenn man kein Vertrauen im Coach hat, dann bricht man eher ab. Weil ich rede mir manchmal den Mund fusselig oder ich mache mindestens 5-mal die Woche, erzähle ich meinen Kunden, wir müssen geduldig bleiben. Das ist das Einzige, was der Inhalt des Calls ist. Und dann funktioniert es auch. Aber manchmal geht es einfach nur darum, du musst geduldig sein, wir sind auf dem richtigen Weg, es ist alles total okay. Gib nicht auf.
Ich bin leider auch nicht der geduldige Mensch. Ich kenne das aus anderen Bereichen, dass man denkt so, warum nicht jetzt? Warum klappt es nicht jetzt?
Ja, bin ich genauso. Ich glaube, es sind wir alle. Also selbst wenn ich jetzt abnehmen wollen würde, mache ich jetzt gerade eben nicht, weil ich still und bin darauf fokussiert, dass mein Kind wächst und gedeiht. Ich müsste auch tracken und ich bin auch jemand, ich brauche einen Graphen vor mir. Wenn ich mich nur wiege, ohne es irgendwie in den Graphen einzubauen, bin ich auch so, funktioniert ja nicht. Alles scheißegal. Ist anstrengend, auch für meinen Kopf, bin ich ehrlich.
Kurz, also meine Mutter ist mein Lieblingsbeispiel dafür, deswegen, ich bin halt durch meine Family auch so zum Sport und so gekommen, weil ich viele Sachen erlebt habe, die mich nerven. Ja. Und der Punkt war immer, meine Eltern sind halt beide, wie sagt man das so schön, vollgewichtig, gibt es dann diesen wundervollen Begriff zu?
Mehrgewichtig.
Mehrgewichtig.
Ja.
Und meine Mama hat schon mehrmals sowas, ne, Weight Watchers, und was meine Mutter 70, muss man dazu sagen. Also alles, was man in dem Alter so versucht hat. Und dann hat sie manchmal, wenn sie sehr aufgepasst hat, hat sie erstmal zugenommen. Und dann war sie so frustriert, so in der ersten Woche so, ich habe nicht mal was abgenommen, obwohl ich aufgepasst habe und das hier nicht und hier. Dann hat sie direkt wieder aufgegeben. Und da dachte ich manchmal, Mama, es gibt, inne, was du meintest, viele Faktoren. Vielleicht hast du auch einfach Wasser eingelagert in den Tagen, was weiß ich.
Wenn sie aufgepasst hat, dann kann es einfach nur sein, dass sie mit gesunden Lebensmitteln trotzdem ihre Kalorien erfüllt hat.
Ja, das kann auch alles.
Das nimmst du auch nicht ab. Du kannst ja auch, ohne dass du Zucker, also Industriezucker zu dir nimmst, kannst ja trotzdem dein Gewicht halten, ohne dass du abnimmst, weil du die Kalorien voll machst. Wenn sie sich halt ein Kilo Nudeln reinknallt und morgens einen guten Kilo Haferflocken, dann wird es auch schwer. Obwohl es gesund ist, ne? Also Vollkorn, Haferflocken, Banane. Also das ist immer deswegen dieses langweilige Thema Kalorien. Es ist einfach so langweilig und es nervt auch so viele. Aber finde einen Weg, der dir hilft, um ein Kaloriendefizit zu halten und lange durchzuziehen.
Ja. Ja, und es ist dann doch manchmal erschreckend. Also ich bin auch sehr schlecht im Zählen, aber wenn ich doch dann mal drauf gucke, wie viel manche Sachen haben. Also manchmal überschätze ich es, aber manchmal unterschätze ich es auch nicht. So, oh krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet irgendwie.
Ja, kenne ich. Ist bei mir auch immer noch genauso.
Spätestens bei der Schokolade.
Ja, I feel you.
Du hattest gerade gesagt, ich kann mal wieder zu den Sportlern zurück. Carbs sind wichtig, nicht zu wenig essen und vor allen Dingen idealerweise kein Low Carb ungefähr, damit wir die Kraft erhalten können. Was wären denn so simple Tipps oder Tricks jetzt für CrossFit-Athleten? Ich sag mal wirklich Basic-Ernährung, wo du sagst, das wäre schon relevant oder wichtig.
Zu verstehen, dass man genug essen sollte. Redest du jetzt vom Kaloriendefizit oder allgemein einfach nur?
Allgemein.
Bevor ihr euch mit Supplementen beschäftigt euch mit der Ernährung. Habt auf jeden Fall die Grundlagen dabei, bedeutet Gemüse und Obst zu 3 Hauptmahlzeiten, also Frühstück zum Beispiel Obst wie Blaubeeren und Banane, Mittag und abends dann beispielsweise vor allem auf Gemüse fokussieren. Haferflocken haben aufgrund von Beta-Glucan auch gezeigt, deswegen ist Porridge und Oatmeal halt einfach super, weil das auch einen positiven Einfluss bei Sportlern gezeigt hat in Bezug auf die Darmgesundheit. Und dann versucht Kohlenhydrate ums Training herum zu timen. Wenn ihr Sessions habt, die über 90 Minuten Sinn, macht es Sinn, Intra-Workout-Carbs zu euch zu nehmen. Aber es kommt halt darauf an, was ihr die 90 oder 120 Minuten macht. Und versucht innerhalb der ersten paar Stunden nach dem Training irgendwas zu euch zu nehmen, was Proteine und Kohlenhydrate hat. Was vielleicht auch wichtig ist, wenn ihr zweimal am Tag trainiert, wenn vielleicht Leute jetzt zuhören, die eine Double-Session machen, dann ist das Kohlenhydrat-Timing vor allem nach dem Training essentiell wichtig, weil sonst rutscht ihr ein Regenerationsdefizit für die zweite Einheit. Und Proteine sind wichtig, 1,6 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, aber kein Mensch braucht, also wenn ihr jetzt 80 Kilo wiegt und euch 200 Gramm Proteine am Tag reinknallt, gibt es keine Relevanz dafür. Also 80 Kilo, ich sage jetzt mal, und dann ziemlich ripped seid. Es reichen 160 bis 170 maximal aus, weil sonst gehen natürlich die Fette oder die Kohlenhydrate flöten, die wir brauchen für die Leistung. Und wenn ihr Angst vor Zucker habt, ist es jetzt der Zeitpunkt, eure Angst gehen zu lassen. Weil wenn ihr es ums Training herum einsetzt und Personen seid, die sehr viel trainieren, kann es Sinn machen, mal zuckerhaltige Lebensmittel einzusetzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass von euch jeder mal ein Schlückchen Bierchen oder Wein getrunken hat. Und bevor jemand Angst vor Zucker hat, sollte er Angst vor Alkohol haben. Weil Alkohol, wissen wir per se, ist rein theoretisch krebserregend.
Ist ja auch ein wie sagen wir, es ist, glaube ich, doch ein, wird es als Gift? Sagen ja auch. Zu den Lebensmitteln, was du gerade gesagt hast, vor allen Dingen auch so Thema Zucker, ist es egal, wann ich das esse am Tag oder ist, sag ich mal, so ein Timing, wann ich was esse, auch relevant?
Also Timing ist schon wichtig in Bezug auf oder in Abhängigkeit von eurem Training. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt um 16 Uhr trainiert, also ihr könnt euch eine Sache merken, je näher ihr an der Belastung seid, desto flüssiger sollten die Kalorien sein und desto weniger Ballaststoffe und Fette und am Ende auch Proteine sollte es haben. Weil Fett und Ballaststoffe, was wir wollen, Ernährung für Gesundheit, verlangsamen die Verdauung, was dann vor allem dann einen positiven Einfluss auf den Blutzuckerspiegel haben kann. Aber Fette brauchen wir nicht per se, um Leistung zu bringen, weil wir alle genug Fettspeicher haben. Wir brauchen aber auf jeden Fall Kohlenhydrate. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel 3 Stunden vorher eine normale Mahlzeit hattet, ein Oatmeal oder Reis mit Hühnchen, dann 60 bis 90 Minuten vorher einen reine kohlenhydratreichen Snack. Es kann von dem Quetschi, obwohl der Quetschi, der ist dann ziemlich schnell sozusagen schon angekommen. Banane, Toast mit Marmelade, ein Haferriegel. Und wenn ihr zum Beispiel eine halbe Stunde, 15 Minuten oder 10 Minuten vom Training seid und könnt euch nur in diesem Zeitfenster was reinziehen, dann flüssig wie Quetschi zum Beispiel, Energy Gel, Isodrink, Apfelschorle, geht alles. Weil das ist der einzige Grund, das vorher zu nehmen, ist, um eure Session zu fuelen und dabei zu helfen, dass zum Beispiel nicht Glykogen weiter abgebaut wird.
Ist das auch so ein bisschen der Grund, ich denke jetzt mal gerade an so ein Competition-Wochenende, wo gefühlt ja alle Athleten wirklich so von Quetschis, Banane, Maiswaffeln, Reiswaffeln, Oatmeal leben und da siehst du ja jetzt nicht unbedingt Gemüse, Linsen, Erbsen irgendwie das Wochenende.
Ich glaube, das macht keiner. Also Gemüse, Linsen, Erbsen, da ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass die Person sich noch nie mit Ernährung beschäftigt hat an Wettkämpfen, weil das sehr ballaststoffreich ist, was gut ist für die Gesundheit. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, wenn es um Quetschis geht, ich kaufe die auch immer für meine Athleten ein und wenn ich manchmal so Athletenpakete mache und verschicke die auch. Aber was halt auch wichtig ist, ist folgendes. Quetschis enthalten nur 10 Gramm Kohlenhydrate auf ein so ein Päckchen. Was bedeutet, es ist nichts. Wenn, dann würde ich euch lieber raten, dann Energy Gels zu nehmen. Die haben 25 bis 40 oder manchmal auch 50 Gramm Kohlenhydrate, weil die 10 Gramm, die verpuffen gefüllt innerhalb der ersten paar Sekunden, wenn ihr ein Workout anfangt. Deswegen, wenn ihr natürlich jetzt so Quetschis vertragt, dann nehmt Quetschis. Genau das gleiche mit Reis oder Maiswaffeln. Habe ich aus ernährungsphysiologischer Sicht, ohne dass ich auf die Verträglichkeit eingehe, keinerlei Verständnis, dass da Reiswaffeln und Maiswaffeln gefuttert werden. Weil eine Reiswaffel, halt keine Ahnung, das ist so viel, was man essen muss und es gibt irgendwie nur 3 oder 4 Gramm Kohlenhydrate. Esst halt einen Toast mit Honig. Außer man sagt zum Beispiel, das ist das Einzige, was ich vertrage. Dann ist es wieder was ganz anderes. Das ist mein Go-To. Wir haben auch Athletinnen, die zum Beispiel, also Lena Putters zum Beispiel vom Hyrox, die macht Kohlenhydratladen mit Kartoffeln. Und ich sage immer wieder auf Instagram, Kartoffeln sind kein gutes Lebensmittel, um Kohlenhydrate zu laden. Weil du musst viel mehr davon essen, um auf die gleiche Menge zu kommen wie bei Nudeln. Sie hat es aber ausprobiert und das Einzige, was sie verträgt, und das braucht sie für ihren Kopf. Dann ist es alles okay. Aber Lebensmittelauswahl ist auch wichtig, deswegen beschäftigt euch auch mal mit den Angaben an Kohlenhydraten, die in den Lebensmitteln sind. Deswegen macht es auch mal Sinn, wenn jemand noch nie in eurem Leben oder wenn ihr noch nie in eurem Leben Makronährstoffe getrackt habt, dann macht das einfach mal. Einfach mal, um zu gucken, wie viel Gramm Kohlenhydrate oder wie viel Kalorien etwas hat.
Aber das einfach jetzt mal aus der gesundheitlichen Perspektive ist nicht unbedingt gesund, so ein Wochenende die Ernährung, oder?
Ja, definier halt gesund, ne? Also allgemein Leistungssport ist ja eh nicht gesund. Aber, aber das Ding ist ja, wenn ich jetzt gesund definiere, okay, Zucker ist jetzt nicht das Beste für unsere Gesundheit und ich verliere an dem Tag und ich nehme an dem Tag keine Mikronährstoffe gefühlt auf und ich nehme an dem Tag auch keine Ballaststoffe auf, dann ja. Aber wenn in dem Moment gesund bedeutet, ich esse genug und ich esse das, was ich vertrage, dann ist es trotzdem gesund. Weil die werden, also kein Sportler wird an dem Wochenende, wo wir die ganze Zeit nur Quetschis und Schokolade essen, die werden ja nicht zunehmen. Was bedeutet, die haben ja trotzdem alle, die da sind, einen niedrigen Körperfettanteil, sind nicht übergewichtig, was das Problem der meisten in Deutschland ist. Deswegen ist immer dieses so wieder beim Thema, eine pauschale Aussage, was ist gesund?
Ja, ich glaube, viele Leute wünschen sich, man kann es so einfach definieren.
Ja, und das kann man leider nicht. Deswegen die einfache, also ein Glück hat mein Job eine Daseinsberechtigung, ne? Gute Sache ist auch, dass eine Studie rauskam, die gesagt hat, ChatGPT ist nicht gut, um deine Kalorien auszurechnen. Huhu, ein Glück.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Dass die Relevanz von dir auf jeden Fall da erhalten ist, obwohl eine KI kommt und viele Jobs von dir kann.
Ja, ein Glück.
Ja, und die Frage ist natürlich da auch, habe ich gerade gedacht, wie gut ist eine künstliche Intelligenz noch auf eine Person mit einzugehen, ne, die was nicht verträgt, die was nicht ab kann, wo persönliche Sachen noch mit reinspielen.
Ich muss dazu sagen, ich bin ja wie gesagt Dozentin für Ernährungswissenschaften und Sporternährung in der IST und ich habe 4 Seminare im Jahr in Berlin und in Hamburg, die ich betreue. Und man darf auch so ein bisschen seinen Kurs so gestalten, wie man möchte. Und ich habe halt einfach für mich jetzt beschlossen, weil das Relevanz hat, ist, dass jeder ChatGPT benutzt. Also habe ich den Leuten, die Studenten mal, die auch teilweise mein Alter sind, gesagt, sie sollen mal mit ChatGPT, also mit den Formeln, die ich ihnen beigebracht habe und wie man sie anwendet, ihren Kalorienbedarf berechnen. Und dann das Gleiche mal einfach mit ChatGPT machen und auch den Prompt einfach mal sagen oder uns vorstellen, den die genutzt haben. Und da kommen schon echt manchmal wilde Sachen raus. Und wenn man nicht weiß, wie man den Prompt schreibt, darauf kommt es ja am meisten an, dann wird auch nicht so was Tolles bei rauskommen. Oder es kann dann 500 Kalorien zu viel oder zu wenig sein. Und dann kann das halt Defizit oder Überschuss sein, ne?
Ja.
Zunehmen oder abnehmen.
Fast. Ja, ich glaube, das ist echt immer wichtig zu wissen, ne? Falls jemand zu Hause sitzt und sagt, hier, rechne mir das aus, so ungefähr, dass das nicht das Wahre ist. Ich habe aber auch festgestellt, wenn man so Apps hat und die das auch für dich automatisch ausrechnen, ich muss sagen, bei den Apps hatte ich auch immer unterschiedliche Ergebnisse.
Ich auch. Es ist halt, also vielleicht hilft es euch auch, selbst wenn ich mich hinsetze und die Kalorien berechne, aber ich mache das halt sehr genau. Ich gucke halt immer, okay, Alltagsbewegung, Sport, wie oft die Woche, was? Hast du noch einen Körperfettanteil, wie ist dein Job? Ist meistens richtig. Ich würde sagen, zu 95% haben meine Kunden, die zu mir ins Coaching kommen und anfangen zu tracken, halten damit ihr Gewicht. Ein kleiner Teil nimmt manchmal ab. Was bedeutet, ich habe mich verrechnet, bedeutet, ich habe ein bisschen zu wenig Kalorien gegeben. Aber das ist halt dann der Coaching-Aspekt, der reinkommt. Ich kann ja sofort darauf reagieren und kann die Kalorien nach oben oder unten anpassen. Das macht halt eine KI, also macht eine App meistens nicht. Es gibt ja eine App, die heißt Macrofactor. Und ich dachte ehrlicherweise, die ist richtig gut, weil die ist von Jeff Nippert aus den USA. Und ich feiere den Typen, weil der macht das sehr gut auch mit der evidenzbasierten Geschichte. Und der hat auch einen Doktor, glaube ich. Oder schreibt gerade, ich glaube, der hat einen Doktor. In Ernährung und Sporternährung. Und ich habe halt 2 Kunden jetzt gehabt, die ein einmaliges Gespräch bei mir gebucht hatten. Und ich habe mir mal rausgefunden, dass die 1000 Kalorien weg war. Aber weil die Person, der war 19 Jahre alt, der Junge, der wusste nicht, wie er die Sachen eingeben sollte und hat wahrscheinlich dann deswegen sich auf die KI verlassen. Und da sind wir halt wieder beim Problem. Also ich bin so froh, dass ich dieses Beispiel jetzt habe. Es war vor ein paar Tagen erst. Ich so, krass. Also ich habe für den 2800 Kalorien ausgerechnet zum Gewicht halten und die KI hat zu ihm gesagt, so, ich bin jetzt bei 1600 Kalorien, um mein Gewicht zu verlieren.
Boah.
Deswegen, also ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh, dass mein Job eine Daseinsberechtigung hat. Aber auch so, dass es wirklich Leuten hilft und nicht nur so, ja, können sie sich um 100 Kalorien verschätzen. Da sind wir jetzt schon gar nicht, also sind wir schon gar nicht mehr.
Ja, krass. Ja, das ist gut zu wissen, glaube ich, auf jeden Fall.
Ja.
Du hattest relativ zum Anfang noch was gesagt, das fand ich ganz spannend, da wollte ich nochmal drauf eingehen. Du meintest, jetzt fängst du auch so langsam an, Richtung High Rocks zu gehen, selber zu machen. Aber ich hatte das Gefühl, auch zu coachen Richtung High Rocks. Habe ich das richtig verstanden?
Training meinst du?
Nee, Ernährung. So
klang also, Ja, genau. Ich, nur ganz kurz, ich schreibe auch Trainingspläne, aber ich mache das nur, wenn mich Leute direkt fragen. Mein Hauptbusiness bleibt Ernährung, weil Training ist dann für mich so, was mir Spaß macht. Ich habe da meine 4, 5 Kunden, schreibe Trainingspläne und muss da nicht jetzt irgendwie in meinem Kopf sagen, okay, ich muss jetzt auch 20 Kunden abschließen, damit ich meinen Break-Even habe. Das mache ich nicht. Training ist nämlich Spaß.
Aber weil du das vorhin so meintest, High Rocks versus CrossFit, gibt es da ernährungstechnisch nochmal Unterschiede?
Ja, klar. Also du hast so zum einen die, wenn wir jetzt von einem einfachen Workout beim CrossFit ausgehen, das kann ja zwischen 3 Minuten für einen Runner im Lift bis zu einer Stunde gehen. Beim High Rocks haben wir, und wir wissen nicht, was drankommt. Beim High Rocks wissen wir genau, was drankommt. Wir können vorhersagen, wie lange wir ungefähr brauchen. Das einzige Komponente, die mit reinkommt, ist, wie gut die Schlitten geschoben und gezogen werden können, wie gut der Teppich ist im Moment beim High Rocks. Aber alles andere ist ja vorhersehbar. Wir haben 90 Minuten. Mehr als die Hälfte des Sports beim High Rocks ist Rennen. Das haben wir im CrossFit gar nicht. Und wir haben ja sozusagen, wir können ja voraussehen, wie viel ungefähr verbraucht wird. Es gibt noch keine Studien dazu. Wir haben jetzt langsam gemacht. Ich habe auch überlegt, ob ich meine Masterarbeit dazu mache, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert. Wir wollten bei einem High Rocks Rennen Laktat messen, Labor versus normalen High Rocks, um wirklich mal zu gucken, was so 20 Sportlerinnen und Sportler bei einem High Rocks verbrennen oder wie viel Kohlenhydrate sie verbrennen. Aber wird wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert noch für meine erste Studie, die ich selber mache. Aber was jetzt wichtig ist, ein Crossfitter braucht eine ganz andere Kohlenhydratverfügbarkeit als ein High Rocksler. Beim High Rocksler wissen wir sehr wahrscheinlich, also wir wissen vom Ausdauersport, genau, das ist jetzt das Wichtige. Wir haben keine richtigen Studien für CrossFit, wir haben auch keine richtigen Studien für High Rocks. Wir müssen gerade aus dem Ausdauer- und aus dem Kraftsport die Studie nehmen und das auf den Sport übertragen. Bedeutet beim High Rocks, dadurch, dass wir wissen, dass sehr viel Rennen und wir wissen, dass ab 90 Minuten durchgängige Belastung brauchen wir 30 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Bedeutet, für einen High Rocks, der 90 Minuten braucht, machen 45 Gramm Kohlenhydrate Sinn. Was wir jetzt aber auch wissen, das war dann bei What Science, habe ich letztens gesehen, dass die durchschnittliche Heartrate oder auch die Belastung beim High Rocks viel, viel höher ist als bei einem Marathonläufer. Bedeutet, wir brauchen wahrscheinlich nochmal mehr, aber wie viel wissen wir nicht. Deswegen, was ich jetzt gerade eben auch Elite-Athleten empfehle, die 60 Minuten unterwegs sind, die sind ja nicht länger als eine Stunde unterwegs, ist wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, dass 30 Gramm, aber nicht mehr, ich kenne einige, die knallen sich mehr rein, dass 30 Gramm zu Performanceverbesserungen führen. Wir wissen es nicht. Aber beim CrossFit muss keiner, der nicht länger als eine halbe Stunde oder wahrscheinlich, ja doch, eine halbe Stunde nicht länger, ein Workout macht, musst du nicht währenddessen Kohlenhydrate zuführen. Und du weißt ja auch gar nicht, was kommt. Was ist jetzt noch wichtig? Beta-Analin zum Beispiel, also ein Beispiel für ein Supplement. Bei Beta-Analin wissen wir, 60 bis 240 Sekunden hat es die besten Ergebnisse für High Intensity und zum Laktatpuffern, Milchsäurepuffern, Laktat muss nicht gepuffert werden. Und beim High Rock sind wir ja bei 90 Minuten oder 60 Minuten durchgängige Belastung. Da ist die Frage der Relevanz wieder, da wissen wir nicht.
Magst du vielleicht ganz kurz noch eine Zwischenfrage? Einmal für die Menschen, die sich nicht so gut mit Ernährung auskennen, was genau ist Beta-Analin?
Beta-Analin ist ein Supplement, was genutzt wird. Wenn wir natürlich High Intensity machen, dann bildet sich bei uns im Körper Laktat. Laktat ist nicht böse. Was sich dazu bildet, was abgepuffert werden sollte, damit man länger hochintensive Belastungen durchhalten kann, sind die Wasserstoff, die H+-Ionen, die mitgebildet werden. Und Beta-Analin kann genau das puffern. Aber auch Bicarbonat, das Supplement, kann das auch puffern. Deswegen ist Beta-Analin ein sehr, sehr bekanntes oder Supplement, was sehr, sehr viele nehmen. Und da sind wir halt bei 60 bis 240 Sekunden, was in vielen Studien gezeigt worden ist. Ich gehe mal davon aus, dass für einen High Rocks auch relevant ist. Aber es gibt keine Studie an High Rocks. Ja.
Okay, das heißt, die größten Unterschiede, ich versuche es gerade mal zusammenzufassen, ist auf jeden Fall Carbs.
Die Kohlenhydrate und aber die Physiologie des Sports selber. Beim CrossFit haben wir zwischen 5 Minuten und 60 Minuten alles dabei. Und beim High Rocks wissen wir 60 bis 90 Minuten oder 2 Stunden, je nachdem, was man für ein Sportler ist. Und ich weiß genau, welche Übungen drankommen. Ich weiß genau, wann ich zum Beispiel mein Energy Gel nehmen kann. Und beim CrossFit ist es so, okay, vielleicht weiß ich es erst einen Tag vorher und kann dann anfangen zu planen.
Ja.
Und das High Rocks Training könnte mit der Zeit auch viel vorhersehbarer sein als so ein CrossFit Training.
Das heißt, es ist auch wirklich smart, vielleicht beim High Rocks eben irgendwas zwischendurch zu essen, während ich den mache.
Genau, am meisten macht es Sinn, vorm Rudern zu machen. Warum? Mhm. Weil wir joggen ja die ganze Zeit oder haben die ganze Zeit Auf- und Abbewegungen im Magen und beim Rudern sitzen wir. Das bedeutet, da kann es zum Beispiel Sinn machen, wenn man eher Verdauungsprobleme hat, aber weiß, man braucht es, vorm Rudern Energy Gel zu sich zu nehmen.
Und ich hatte gerade noch, ich springe so ein bisschen, aber ich kann mir vorstellen, dass das sind auch vielleicht Gedanken von den Zuhörern da draußen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man eben noch nicht ganz so im Thema ist. zum Thema Supplements, weil du natürlich jetzt auch schon ein paar im Laufe der Folge genannt hattest. Ab wann überhaupt brauche ich die Supplements?
Wenn ich die letzten paar Prozent rausholen möchte, also Supplements zur Performancebesserung, ne? Vitamin D3, Omega-3 und solche Geschichten ergänzen eure Ernährung und sollten mit dem Blutbild abgestimmt werden. Kreatin empfehle ich ehrlicherweise jeder Person zu nehmen, auch deiner Mom zum Beispiel, die keinen Sport machen, weil wir auch anscheinend Vorteile für die Gesundheit jetzt langsam sehen in Studien. Aber alles andere ist wirklich so, also wenn du morgens aufstehst und ein Pre-Workout dir reinknallst anstatt ein Frühstück, dann ist nicht dein Problem, dass du das Pre-Workout nicht richtig verträgst, sondern dass du nicht frühstückst und dass deine Kohlenhydrate nicht isst. Deswegen erst die Ernährung und dann kommt ganz, wenn wir eine Pyramide haben, ist bei mir mal ganz, ganz oben die Supplement. Das kommt ganz, ganz, ganz zum Schluss. Koffein, Pre-Workout, Beta-Alanin, rote Beete, solche Geschichten.
Das heißt, dass wir wirklich dann, um nachher, wenn ich mehr dabei bin, tiefer drin bin, um dieses letzte bisschen rauszuholen, die Performance zu verbessern oder nochmal, ich weiß nicht, ein bisschen mehr zu heben. Oder so.
Genau, also wir reden ja von minimalen Performance-Verbesserungen im Prozentbereich.
Die da können aber, wenn man da oben mitspielt, ja auch ausschlaggebend sein. Manchmal
genau, sind es genau. Dann ja. Aber wenn du erst anfängst, gerade mit dem Sport oder 2 Jahre im Sport bist und in 7 Monaten erst einen Wettkampf hast, dann kümmere dich darum, dass du genug isst und vor allem genug Kohlenhydrate. Und das ist halt so langweilig, das langweilt jeden und dann wird sich halt erstmal das neueste Supplement gekauft, weil das sich cool anhört und weil das beworben wird von deinem Lieblings-CrossFit-Athleten.
Und weil du es auch gerade kurz angesprochen hattest, wenn jetzt jemand auch anfängt und sagt, okay, um überhaupt auch meinen Alltag zu supplementieren, sollte ich ein Blutbild machen. Was sind denn wichtige Faktoren, die auf jeden Fall gecheckt werden sollten? Denn es ist ja leider so, dass wenn man jetzt normal zum Hausarzt geht und ein Blutbild macht, nicht alles abgedeckt wird.
Richtig. Und zwar, erster Tipp ist, wenn ihr zum Arzt geht und einen coolen Arzt oder Ärztin habt, auch immer von Anfang an sagen, hey, ich möchte gern ein Blutbild machen und ich bin auch bereit, privat das zu übernehmen. Ich weiß, dass die Krankenkassen das nicht alles übernehmen. Vitamin D3 zweimal im Jahr mindestens. Dann viele Labore, mit denen die Ärzte zusammenarbeiten, machen das nicht. Aber wenn es möglich ist, ein Omega-3-Index anfragen. Kostet so 45 bis 48 Euro pro Labor. Dann vor allem bei Frauen, bei Männern, muss nicht, kann, ist der Ferritinwert, Eisenspeicher. Wenn ihr die Pille nehmt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr keinen Eisenmangel habt. Beziehungsweise immer gucken wegen Eisensupplementierung, wenn man die Pille nimmt. Im natürlichen Zyklus, ich habe keine Frau, die bei mir im Coaching ist, die einen natürlichen Zyklus hat und die keinen Eisenmangel hat. Ein Ferritin von ab unter 35 ist Eisenmangel Stufe 1. Die Referenzwerte für den Arzt, dir zu sagen, dass alles gut ist, geht ab 15 los, von 15 bis 200. Wenn du da drin bist, sagt er, ist alles gut.
Ey, ganz kurz, weil ich hatte es gerade, ne, Blutwerte auch checken lassen. Ja. Dann meinte er zu mir, was war zwischen 15 bis 150 ist der Normalbereich. Und ich habe das gesehen und dachte, das kann doch nicht, also ich habe keine Ahnung von den Zahlen.
Nee, aber kann doch nicht sein, ja.
So groß, das ist ja.
Ja, was wollte ich noch sagen? Also was hat es sich mit Performance zu tun, aber der LPA-Wert? Kann man nutzen in Bezug auf genetische Prädisposition in Bezug auf hohe Cholesterinwerte. Muss man nur einmal im Leben abgenommen haben. Den LPA-Wert, LP, Klammern A. Was vielleicht auch noch wichtig ist, viele Ärzte, warum auch immer, nehmen den Kreatininwert ab bei Sportlern, die Kreatin nehmen oder allgemein bei Sportlern, die eine erhöhte Muskelmasse haben. Da ist der Kreatininwert immer erhöht, egal ob du Kreatin nimmst oder nicht. Deswegen macht Cystatin C Sinn. Ist aber auch etwas, was man privat zahlen muss. Und jetzt kommen wir halt zu einem Punkt, der ein bisschen schade ist. Den Großteil der Mikronährstoffe kann man nicht über das Blut bestimmen, weil der Großteil nicht im Blut zu finden ist und deswegen die Rückschlüsse darauf ein bisschen schwierig. Wenn ihr es aber macht, nehmt EDTA-Blut, also Vollblutanalysen. Ich würde aber immer noch mit einem Ernährungsberater, hallo Werbung, die Mikronährstoffe über die Ernährung abchecken lassen. Mache ich immer bei mir. Ich mache Blutbild und Ernährungsanalyse und gebe dann Supplementierungsempfehlungen raus, damit. Also ich gebe keine Supplementierungsempfehlungen raus ohne Ernährungstagebuch und Blutbild zusammen.
Das heißt aber, wenn man bei dir dann Kunde ist und so Blutbild macht, sagst du auch hier das und das und das brauchen wir, dass die Person es direkt, sag ich mal, beim Hausarzt mit abgeben kann und sagt, hier einmal bitte das weiter checken.
Genau.
Und wahrscheinlich bräuchte man dann auch, muss man ja einfach mal so hart sagen, ein oder eine gute Hausärztin, die sich ein bisschen im besten Falle damit auskennt,
ja,
und nachvollziehen kann, warum das Ganze gemacht wird.
Wenn ihr eine wenn ihr zum Beispiel Vegetarier oder Veganer seid, dann macht noch Vitamin B12 Sinn, indem ihr das Holotranscobalamin abnehmt. Aber wenn ihr eine Ärztin habt oder Arzt, die nicht sehr verständnisvoll sind, dann zwei Optionen. Keine Ahnung, wahrscheinlich kriege ich jetzt Hate. Option 1 ist, weil jeder hat ein Recht darauf, das Blutbild abzunehmen, wenn ihr das selber zahlt. Und es gibt halt die meisten Ärzte, die immer sagen, warum brauchen wir das jetzt? Vielleicht zum einen sagen wir jetzt richtig scheiße, ich ernähre mich vegan und ich habe ganz stark meine Tage. Dann wird zumindest der Ferritin abgenommen und Vitamin D3. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnte man ja trotzdem sagen, hey, ich habe mit einer Ernährungsberaterin oder Ernährungswissenschaftlerin meine Ernährung abgecheckt und das sind die Werte, die ich übers Blut checken müsste, damit sie sicher geht, dass wir nicht zu viel supplementieren. Weil dann hört der Arzt, okay, nicht so viel supplementieren, dann kann vielleicht Arzt oder Ärztin sagen, okay, das finde ich gut.
Ja.
Genau.
Ja, ich kenne das Spiel leider ein bisschen, deswegen ich bin auch sicherlich nicht da draußen alleine, denn ich weiß nicht, wie es heute ist, aber früher wurde auch Ernährung gar nicht so groß unterrichtet.
Nee.
Im medizinischen Bereich.
Nico Rittenau hat, schaut mal, wenn er auf Instagram vorbei hat, vor ein paar Tagen ein Video gemacht mit Caro, mit Luisa, über den Wissensstand von Ernährung bei Ärzten. Und die beiden sind, also Caro und Luisa sind Ärztinnen und die haben beide gesagt, das ist gar nichts im Studium. Ich glaube, ein Kurs in einem Semester. Deswegen machen sie jetzt die Weiterbildung zur Ernährungsmedizinerin.
Okay. Ja, ich glaube, das ist auch gut zu wissen, weil viele Menschen denken ja ganz oft so, mein Arzt, meine Ärztin.
Weißer Kittel-Effekt, ne? Effekt des weißen Kittels.
Kann mir immer helfen. Und dann kommt die Aussage, wie bei meinen Eltern, ja, bitte abnehmen. Und das war's.
Ja.
Wir haben, Miri, jetzt, glaube ich, heute echt, ich gucke gerade nochmal von bis. Also wir sind heute so ein bisschen durchgesprungen für euch da draußen auf, was, glaube ich, völlig in Ordnung
ist. Super.
Also ein bisschen Essen beim CrossFit, Hyrox, worauf sollte man achten? Defizit im Sport, aber natürlich auch überhaupt mal Blutbild checken. Also ich würde sagen, es war ein bisschen basic und allgemein. Plus, ihr habt jetzt rausgehört, Miri kennt sich sehr gut aus.
Hi.
Was ja auch wichtig ist auf jeden Fall, dass das... Ihr wisst dahinter, was steckt da eigentlich alles mit dabei und was gehört dazu. Miri, wenn jemand jetzt Interesse hat und dich vorher noch nicht kannte, wie kann diese Person dich finden?
Bei Instagram unter miri.krug oder kannst du ja gerne auch in die Shownotes packen. Oder nubyme_nutrition, NUBYMI. Genau, wir haben einen neuen Online-Kurs seit Anfang des Jahres zum Thema Abnehmen. Der ist sehr, sehr ausführlich und evidenzbasiert. Da haben wir über ein Jahr daran gearbeitet. Und wir wollten, dass es das Ziel ist, dass der letzte Abnehmkurs für alle Menschen ist. Deswegen ist der auch ein bisschen teurer, falls irgendjemand sich fragt, warum ist der so teuer. Dann haben wir Ernährungscoachings, Angebote und wir haben auch einmal einmalige Pläne, wenn jemand nicht mit uns arbeiten möchte als sozusagen im Coaching, sondern einfach nur Pläne haben möchte.
Das heißt, da gibt es wirklich eine große Auswahl von 1:1, so ein bisschen selbst was sich beibringen und eben so wie beim Sport so ein Template machen.
Genau.
Miri, normalerweise würde ich jetzt immer meinem Gast die Frage stellen mit dem harten Kopf, wie groß ist denn dann Bizeps?
Ich hab nicht nachgemessen, leider. Ich habe kein Maßband da. Ist nicht groß, aber ist auch nicht klein.
Aber vielleicht jetzt hier, wo wir eine Ernährungsexpertin dabei haben, kann man das ja auch sagen, die Größe des Bizeps hat natürlich nichts mit der Kraft zu tun, die dahinter steckt.
Nein.
Das betone ich auch immer gerne, aber vor allen Dingen die ganzen Sportlerinnen, Männer und Frauen, finde ich immer sehr witzig. Das ist immer der Panikmoment bei denen. Weil sie immer alle, weil sie alle einen großen Bizeps haben wollen und dann meinen, ah, der ist nicht so groß. Und
ach so, also pauschal natürlich, ne? Also mein Boyfriend zum Beispiel, der ist ziemlich stark und er hat einen ziemlich, ziemlich großen, riesengroßen Arm, riesengroßen Bizeps. Deswegen, er ist auf jeden Fall auch stärker als ich. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das der Umfang, wenn er 2 Zentimeter mehr ist, I don't know.
Ich zum Beispiel nimm eine Lena Tomkowiak, ich meine, was die snatchen kann.
Ja.
So, die hat in der Rangliste einen relativ kleinen Bizeps, aber ist dafür sehr kräftig, wo ich mir denke, ja, nur weil meiner irgendwie, keine Ahnung, 6 Zentimeter größer ist, heißt das nicht, dass...
Das heißt also, nicht, nein.
Fett noch mit bei, so weißt du.
Okay.
Und liebe Miri, bei mir ist es immer so, dass mein Gast die Folge beenden darf. Das darfst du halten, wie du möchtest, mit einem Wort, mit einem Satz nochmal irgendwie kurz zusammenfassen. Also so ein bisschen deine Botschaft nochmal an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen.
Boah. Soll es jetzt deep sein oder soll es was mit Ernährung zu tun haben?
Das kannst du halten, wie du möchtest. Ich habe hier schon alles gehört, von ganz kurz und vielen Dank bis nochmal Motto des Tages so ungefähr. Ich mache kurz meinen Abschied. Ja. Abgang wollte ich gerade sagen, das noch nicht. So weit ist es noch nicht. Dann bist du dran.
Ja.
Darum, ich freue mich erstmal wieder, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum Ende dabei wart. Und ich hoffe, auch wenn die Folge wirklich so an allem so ein bisschen angekratzt war, dass euch sie gefallen hat, wenn ihr zum Beispiel nochmal eben zum Thema vegane Ernährung, dann könnt ihr in die Folge von Pia und Lasse auf jeden Fall reinhören. Da gehen wir da spezieller drauf ein. Und wenn euch natürlich ein Thema ganz speziell interessiert, dann könnt ihr mir das auch gerne schreiben oder hört auch mal bei Miri im Podcast rein.
Da sind ganz viele Ernährungsthemen.
Genau, da findet ihr dann wirklich nochmal auch spezifischere und speziellere Themen, wenn euch eine Sache ganz exakt interessiert. Und sonst freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Liebe Miri, danke, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte. Und zum Abschluss hat nichts mit Ernährung zu tun. Vielleicht zwei, drei Sachen. Nehmt euch selbst nicht zu ernst. Die wichtigsten Sachen im Leben ist nicht, wie viel ihr snatcht oder wie viel ihr heben könnt. Das ist wirklich einfach who the fuck cares, um es ganz ehrlich zu sagen. Das Wichtigste ist, dass wir alle gesund sind und dass wir ganz viel Liebe verbreiten. Das habe ich die letzten Jahre gemerkt. Und wenn ihr, das ist auch mir ganz wichtig, weil es hat was mit mir persönlich zu tun, wenn ihr nur CrossFit habt und den Sport und nichts anderes, sorgt dafür, dass ihr was anderes habt, außer den Sport. Wenn euch das weggenommen wird durch eine Verletzung oder durch Krankheit, werdet ihr ein ganz tiefes Loch fallen. Und ich meine das ganz, ganz lieb von meiner Seite aus, weil ich habe jahrelang nur den CrossFit gehabt und dachte, es ist alles gut. Und nach meinen drei Knie-OPs, ich habe ein Jahr lang fast jeden Tag geweint und war sehr depressiv. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, um anderen Menschen vielleicht, wenn es einfach nur eine Person ist, die gerade zuhört, die jetzt sagt, okay, ich brauche was anderes außer CrossFit oder ich brauche was anderes außer mein Krafttraining. Ich kann es euch wirklich nur raten. Es ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe euch lieb alle. Danke.